Wir haben uns die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums in der Weihnachtszeit angesehen und wollen deshalb heute in Kapitel 3 weitermachen. Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Lukas 3, die Verse 1 bis 20. Und ich möchte zu Beginn Gottes Wort lesen und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes der Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus der Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem Hohepriester Hannas und Kaiphas, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade, jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Zorn entfliehen werdet? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er beantwortete und sprach: Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt an und erpresst niemanden. Und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, sagte er zu allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Wir nehmen Platz. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Die Band 30 Seconds to Mars, das ist eine Rockband, die singt in einem ihrer Lieder Kings and Queens folgende Zeile: We were the kings and queens of promise, we were the victims of ourselves. Diese nicht-christliche Band, ich habe keine Ahnung, was sie damit aussagen wollte, aber dieser Satz ist sehr interessant. We were the kings and queens of promise. Wir waren die Könige und Königinnen der Verheißung und wir sind zu Opfern von uns selbst geworden. Singen sie. Und interessanterweise geben sie damit etwas wieder, was die Bibel lehrt. Nämlich die Bibel lehrt, dass Gott uns alle Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. Der Mensch sollte ein königlicher Repräsentant Gottes auf Erden sein. Wir sahen dazu geschaffen, Könige und Königinnen zu sein. Repräsentanten des größten Königs auf dieser Erde. Doch Adam, wir wissen das, doch Adam wandte sich ab von diesem großen König von Gott und die gesamte Schöpfung fiel unter einen furchtbaren Fluch. Wir sind die Opfer unserer eigenen Entscheidungen geworden. Wir waren dazu bestimmt, Könige zu sein, unter Gottes guter Herrschaft. Aber seit diesem dramatischen Abfall von Gott suchen und bauen wir unsere eigenen Königreiche. Ohne bleibenden Erfolg. Und wenn wir unsere ganze Hoffnung auf diese Königreiche setzen, die wir uns durch Geld, durch Jobs, durch einen Lifestyle aufbauen, werden sie eines Tages zu unserem größten Unglück werden. Wir werden wirklich die Opfer unserer selbst. unserer Entscheidungen. Lukas zeigt uns in seinem Buch, dass Christus, der Sohn Gottes, das Reich Gottes gebracht hat. In seinem Werk, in seinem Kommen hat das Reich Gottes sichtbar auf dieser Erde angefangen. Im Lukas-Evangelium finden wir 30 Mal den Begriff Königsherrschaft Gottes. Gott baut sein Reich und er ruft uns auf, ihm zu folgen, sein Reich über unsere Reiche zu stellen. Ja, was ist Lukas' großes Ziel mit seinem Buch? Er hat dieses Buch an einen jungen Mann geschrieben, der Theophilus heißt. Das erfahren wir ganz am Anfang des Buches. Und dieser Theophilus war wahrscheinlich noch sehr jung im Glauben. Und Lukas schreibt ihm, dass er dieses Buch schreibt, damit er fest wird in seinen Überzeugungen. Dass er in seiner Gewissheit wächst, dass Gottes Reich in Christus tatsächlich gekommen ist und es sich wirklich lohnt, diesem Jesus nachzufolgen, diesem König. Und in unserem Text heute lernen wir den Wegbereiter des Königs kennen. Den Wegbereiter des Königs, der Johannes der Täufer ist. Und Lukas zeigt uns einige Dinge über ihn, nämlich die Berufung, die Johannes erfüllte, die Umkehr, zu der er die Menschen aufrief, und den König, den er ankündigte. Und das Erste, was er uns zeigt, das sind die ersten 6 Verse, ist die Berufung, die er erfüllte. Und ich will euch heute einmal auffordern, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und ich hoffe, ihr habt sie, ob jetzt auf eurem Smartphone oder ein Buch, schaut mit rein. Es ist eine der wichtigsten Sachen bei einer Predigt, dass ihr mitlest. Ja, es ist unglaublich wichtig, dass ihr mitlest, euch und was Notizen macht oder was auch immer, aber lest mit. Die Berufung, die Johannes erfüllte. Ja, es gibt immer wieder Aktivisten von unterschiedlichen Gruppierungen, die sprechen immer wieder davon, dass es wichtig ist, dass wir unsere Stimme erheben. Ja, dieser Ausdruck, die Stimme erheben, markiert sozusagen die Hoffnung auf einen Neuanfang, die Hoffnung auf Umdenken und Veränderung. Im 18. Jahrhundert sagte der englische Erweckungsprediger George Whitefield an einer Stelle: Ich liebe solche, die das Wort Gottes hinausdonnern. Unsere Welt liegt in einem gefährlichen Schlaf, nur eine laute Stimme kann sie aufwecken. Ist es nicht interessant? Unsere Bibel beginnt mit einer Wüste. Die Welt ist eine Wüste. Und dann kommt eine Stimme und verändert alles. Das Neue Testament beginnt mit irgendwie auch in einer Wüste und mit einer Stimme, die anfängt zu sprechen, nämlich Johannes der Täufer. Er ist diese Stimme und es beginnt etwas Neues. Eine neue Schöpfung fängt an. Ja, in den ersten 6 Versen verrät uns Lukas etwas über die Berufung von Johannes und gibt uns den historischen Rahmen in den ersten 2 Versen. Ja, übrigens, wenn ihr die Namen gerade alle mitgelesen habt, der Trick dabei ist, möglichst schnell lesen, da merkt man nicht, dass es falsch ist. Also, ja, einfach dabei bleiben. Und er nennt uns mehrere Namen und er beginnt in Rom bei Tiberius, dem Kaiser, und kommt bis nach zu Hannas und Kaiphas, die Hohenpriester, in Jerusalem. Also er kommt sozusagen Schritt für Schritt näher zu Johannes, von Rom bis nach Jerusalem. Und zum einen macht Lukas das, weil er wirklich ein historisches Interesse hat an der Zuordnung der Ereignisse. Ja, Tiberius regierte von 14 bis 37 nach Christus. Nach ihm kam Nero, der für uns vielleicht etwas bekannter ist. Pilatus kennen wir. Ja, Pilatus ist sogar im Apostolikum genannt. Regierte von 26 bis 36 nach Christus. Und dann haben wir Herodes Antipas. Regierte über Galiläa von 4 bis 39 nach Christus. So am Rande, diese Zahlen muss man drauf haben als Christ. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Muss man nicht haben. Aber es ist gut zu wissen. Aber warum macht das Lukas? Warum macht er das? Er will damit zeigen, das ist wirklich passiert, was ich euch jetzt hier erzähle. Ja, diese Personen haben wirklich gelebt. Und Lukas zählt aber diese Person nicht nur aus reinem historischen Interesse auf. Alle Personen, die er nennt, stehen für politische, gesellschaftliche oder militärische oder auch religiöse Macht. Und gewissermaßen stellt Lukas hier 2 Königreiche gegenüber. Gottes Königreich und auf der anderen Seite die Königreiche dieser Erde. Und es ist schon spannend, ne? Lukas sagt damit zu diesem Theophilus, zu dem er schreibt, guck mal, Tiberius ist nicht mehr da. Pilatus ist nicht mehr da. Hannas und Kaiphas sind nicht mehr da. Aber weißt du, wer noch da ist? Jesus. Lukas hat dieses Evangelium wahrscheinlich so 70 bis 80 nach Christus geschrieben. Und zu diesem Zeitpunkt waren alle diese Personen nicht mehr da. Alle, die so viel Macht hatten. Aber einer ist immer noch da, sagt er ihm. Einer ist immer noch da. Und ich erzähle dir jetzt, wie sein Reich in diese Welt kam. Tim Keller hat das einmal so treffend beschrieben. Das Reich Gottes ist die eine konstante Realität, während alle Reiche dieser Welt irgendwann nicht mehr existieren. Jedes Reich, das wir uns persönlich aufbauen, durch unser Geld, unseren Status, unsere Errungenschaften, wird eines Tages vergehen. Es gibt nur ein Reich, das seinen Anfang vor aller Zeit genommen hat und bis in alle Ewigkeit bestehen wird. Und Johannes ist der Botschafter dieses Reiches gewesen. Johannes nimmt in der Bibel eine ganz besondere Rolle ein. Er schließt das Alte Testament ab und läutet die Zeit des Neuen Bundes ein. Er ist der eine Prophet, der die Ankunft des Heils, von dem alle anderen Propheten nur gesprochen haben, mit eigenen Augen sehen durfte. Er steht sozusagen auf den Schultern der anderen Propheten und kann über den Horizont gucken und sieht den verheißenen König. Und Johannes steht gewissermaßen dafür, dass es Hoffnung für diese Welt gibt. Vielleicht habt ihr gemerkt, wie Lukas das hier beschreibt, als Gott mit anfängt, mit Johannes zu reden, in Vers 2. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Ja, das ist ein typischer Ausdruck aus dem Alten Testament. So hat Gott immer angefangen, zu den Propheten zu reden. Das Wort Gottes geschah zu Jesaja, es geschah zu Jeremia. Das ist ein Zeichen der Hoffnung. Wenn Gott schweigt, das ist nicht gut. Aber jetzt hat Gott 400 Jahre lang geschwiegen und jetzt redet er. Und er redet zu Johannes in der Wüste. Das ist ein Zeichen der Hoffnung. Und weil Gott redet, beginnt Johannes zu reden. Das lesen wir in Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ja? Das, was Johannes hier macht, ist wahrscheinlich die sogenannte Proselytentaufe, die eigentlich extra für Heiden gedacht war, ein Reinigungsritual, damit sie Teil des jüdischen Volkes werden können. Johannes dreht das aber um und benutzt diese Proselytentaufe als Zeichen der Buße, als Zeichen der Umkehr zu Gott. Und das war seine Berufung. Er rief Menschen dazu auf, zu Gott zurückzukehren. Und er tat das in dem Bewusstsein, dass Gottes große Rettung kurz bevorstand, dass der Messias schon bald sichtbar auftreten würde. Und deshalb ist er dieser Wegbereiter, von dem Jesaja in Jesaja 40 spricht. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das ist er. Johannes sah das Heil Gottes kommen, wie es sich die Bahn bricht, unaufhaltsam. Keine Berge und keine Täler können es aufhalten. Und er wusste, es gibt Hoffnung für die Menschheit. Und deshalb wurde er selbst zur Stimme der Hoffnung. Auch wenn seine Botschaft ziemlich hart war. Aber es war eine Stimme der Hoffnung. Im 18. Jahrhundert herrschten in England furchtbare Zustände. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer und immer weiter. Alle Schichten der Gesellschaft waren von einem furchtbaren moralischen Abfall geprägt. Der damalige Premierminister Robert Walpole führte ein unmoralisches Leben und machte sich öffentlich über christliche Lehren und Tugenden lustig. Das Land war geprägt von Alkoholmissbrauch, Gewalt und Kriminalität. Die große Staatskirche, die Church of England, hatte keine echte Botschaft mehr und war zum Gespött der Leute geworden. Und mitten in diese furchtbare Dunkelheit brach Gott hinein. Und eines Tages rettete und berief er George Whitefield und seine Freunde John und Charles Wesley. Und diese Männer gebrauchte Gott, um eine ganze Gesellschaft neu mit dem Evangelium zu erreichen. In einer scheinbar völlig hoffnungslosen Situation brach das Licht des Evangeliums und sorgte für eine der größten Erweckungen, die die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat. Weil ein paar Männer ihre Berufung als Botschafter Christi ernst nahmen. Natürlich ist unsere Berufung nicht mit der zu vergleichen, die Johannes erfüllte. Und vielleicht wird Gott durch uns auch keine so große Erweckung bewirken wie durch Wesley und Whitefield. Aber wir haben genauso eine große Berufung. Wir sind dazu berufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein und Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben Gottes Heil gesehen, von dem Johannes hier spricht, von dem Jesaja schon gesprochen hat. Wir haben es gesehen, dort am Kreuz von Golgatha. Unsere Welt unterscheidet sich nicht viel von der Welt im England im 18. Jahrhundert oder von Palästina im 1. Jahrhundert. Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer schrecklichen Beliebigkeit hinsichtlich Moral und Ethik. Sie ist gekennzeichnet von Gewalt und Ausbeutung, von Zerrissenheit und einer tiefen seelischen Armut in so vielen Menschen. Geschwister, wir sind dazu berufen, in die Welt hinauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Wir sind dazu berufen, die freimachende Botschaft vom Kreuz in die Welt zu tragen. Es muss uns als Gemeinde das primäre und größte Anliegen sein, darüber nachzudenken, wie wir diese Botschaft, die alleine Menschen retten kann, rausbringen können. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, und das sollte uns antreiben, wenn wir darüber reden, was wir als Gemeinde hier in Unna und in unserer Umgebung tun wollen. Gott hat geredet, so wie damals. Er hat geredet in seinem Sohn, klar und deutlich. Und er redet auch heute klar und deutlich in seinem Wort. Wir können nicht schweigen. Sein Reich ist erschienen. Und es soll sich immer weiter ausbreiten. Es ist ein unaufhaltsames Reich. Kein Berg, kein Tal, kein König und kein Präsident. Kein Herz kann es stoppen. Gott wird dafür sorgen, dass sich sein Reich ausbreitet, aber er will uns, dich und mich, seine Kinder dazu gebrauchen. Er will seine Kirche dazu gebrauchen. Brüder und Schwestern, wir sind die Lichter, die leuchten müssen. Wir sind die Stimmen, die diese Welt hören muss. Wir sind die Stimmen, die in der Wüste unserer Welt ertönen müssen. Wir sind die Botschafter, die die Nachricht des Königs hinaustragen sollen. Das ist unser Auftrag. Und manchmal machen wir es uns als Christen so gemütlich. Und wir vergessen immer mehr, dass wir diesen alles entscheidenden Auftrag haben, die Botschaft rauszubringen in die Welt. Warum ist das so entscheidend? Weil Menschen unter dem gerechten Zorn Gottes stehen und nur gerettet werden, wenn sie diese Botschaft hören und ihr Glauben schenken. Und umkehren zu Gott. Und das war eben auch Johannes' großer Appell, kehrt um zu Gott. Und zwar von ganzem Herzen. Das ist das Zweite, die Umkehr, die er predigte. Am 26. Dezember 2004 ereignete sich im Indischen Ozean ein Beben von der Stärke 9,1, das einen riesigen Tsunami zur Folge hat. Ich glaube, einige von uns haben noch die Bilder vor Augen. Eine riesige Flutwelle traf mehrere Inseln und auch das Festland und hinterließ eine furchtbare Zerstörung und Tausende von Toten. Die betroffenen Regionen hatten zu diesem Zeitpunkt kein funktionierendes Frühwarnsystem. Und so wurden die Küsten völlig unvorbereitet getroffen. Diejenigen, die die Flutwelle noch früh genug wahrnahmen, retteten sich auf Hügel und Dächer. Johannes ist in seiner Rolle in unserem Text wie ein Frühwarnsystem für seine Mitmenschen. Denn er kündigte nicht nur die Ankunft von Gottes großer Erlösung an, sondern auch die Kehrseite davon. Er warnte seine Mitmenschen vor Gottes kommendem Gericht, das wie eine große Flutwelle über alle einbrechen wird, die nicht zu Gott umkehren und ihn als König annehmen, die nur äußerlich zu Gott gehören. Und er nahm damit kein Blatt vor den Mund. Vers 7, Otternbrut, das ist nicht sehr höflich, das ist sehr, sehr deutlich. Und er spricht hier zu Menschen, und das ist vielleicht das Wichtige, damit wir den Kontext verstehen. Er spricht zu Menschen, die rein äußerlich zu Gottes Volk gehören. Ja, die sich selber als Abrahams Kinder bezeichnet haben. Und die sind zu ihm gekommen, weil sie dachten, okay, dann lasse ich mich halt noch von Johannes taufen. Sicher ist sicher. Habe ich noch eine Absicherung dazu? Und Johannes sagt zu ihnen, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entkommen werdet? Weil ihr euch von mir taufen lasst? Johannes spricht hier zu Menschen, die rein äußerlich vielleicht total fromm gelebt haben. Ja, die sich zu Volk Gottes dazu zählten. Und er sagt ihnen in Vers 8, bringt mit eurem Leben Früchte, die der Buße würdig sind. Es reicht nicht, rein äußerlich gereinigt zu sein und zum Volk Gottes zu gehören. Worauf Johannes und worauf Gott abzielt, ist eine Umkehr, eine Buße, die aus einem veränderten Herzen kommt und zu einem veränderten Leben führt. Und darüber spricht er in Vers 11 bis 14. Dort kommen immer mehr Leute zu ihm und fragen, ja, was sollen wir denn tun? Und er sagt zu ihnen, lebt ein gerechtes Leben. Lebt ein Leben in Liebe, ein Leben in Gerechtigkeit, in Wahrheit. Das sagt er zu ihnen. Ein Leben nach Gottes Willen und Maßstäben. Ja, diese Menschen dachten, okay, Johannes redet von einem Heil, das bald kommt. Dann lasst euch eben taufen, dann gehöre ich auch dazu. Und Johannes sagt ihnen, nein. Wenn in eurem Herzen nicht etwas passiert ist, wenn ihr nicht wirklich umgekehrt seid zu Gott durch echte Buße, dann seid ihr nicht Teil von diesem Volk. Und deswegen bringt er dieses Bild von einem Baum, der keine Frucht trägt und deshalb abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Denn echte, wahre Buße führt zu einem Leben, das Früchte trägt. Früchte, die das Zeichen dafür sind, dass Gottes Geist hier wirklich am Werk ist. Ja, wahre Buße ist natürlich zum einen die Erkenntnis, dass ich schuldig bin vor Gott, dass ich mich versündigt habe. Es ist aber auch ein klares Ja zu Gottes Herrschaft über meinem Leben, über meinem Herzen. Und das verändert mich. Und damit lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges über Gottes Reich. Gottes Königreich ist ein Königreich der Herzen, das sichtbar wird in unserem Leben. Gottes Königreich ist ein Königreich der Herzen, das sichtbar wird in unserem Leben. Gott will unser Herz. Er möchte uns verändern. Er möchte keine frommen Schalen oder halbfrommen Schalen. Deswegen sagt Johannes auch zu ihnen, Gott könnte sich auch aus den Steinen Kinder erwecken. Es ist Gottes Werk. Gott will unser Herz. Gott will keine fromme oder halbfromme äußere Schale. Er will ein zerbrochenes Herz, das zu einem Leben führt, das eine große Botschaft trägt. Jesus ist mein König. Die Frage ist nicht, ob du und ich, ob wir äußerlich zu Reich Gottes gehören, sondern ob unsere Herzen dafür schlagen. Das ist die Frage. Ja, die Frage ist nicht, ob du rein äußerlich zu Gottes Volk dazugehörst, sondern ob dein Herz dafür schlägt. Eine der gefährlichsten Lügen, die wir glauben und die, glaube ich, schon an so vielen Stellen leider auch gelebt wird, ist, dass wir zu Gott scheinbar gehören könnten und trotzdem völlig unverändert weiterleben. Ohne Heiligung, ohne Buße, ohne echte Nachfolge, ohne Kampf gegen Sünde. Gott sagt uns hier und an ganz vielen Stellen etwas ganz anderes. Zu Gott zu gehören und für Gott zu leben sind zwei Dinge, die nicht voneinander zu trennen sind. Lass mich dir deshalb eine ganz einfache, aber auch ernste Frage stellen. Und ich frage dich heute, der du dich Christ nennst, der du vielleicht sogar Teil unserer Gemeinde bist. Warum denkst du, dass du eines Tages bei Gott sein wirst? Die Menschen damals, die zu Johannes kamen, dachten, sie würden bei Gott sein. Und Johannes sagt ihm, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entkommen werdet? Wer hat euch das gesagt? Nur weil ihr euch taufen lasst? Wisst ihr, es gibt diese dramatische Szene, über die Jesus spricht, wo Menschen vor ihm stehen und zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Haben wir nicht Wunder getan? Wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Und er sagt zu ihnen, geht weg von hier, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Wisst ihr, was eine entscheidende Frage ist? Ist nicht die Frage, ob du Jesus kennst, sondern ob Jesus dich kennt. Ob Jesus dich kennt. Ob er dein Herz kennt. Ob dein Herz für ihn schlägt. Wisst ihr, was meine Sorge ist? Meine große Sorge ist, dass vielleicht sogar hier jetzt gerade unter uns, dass Menschen da sind, die Gemeindemitglieder sind, die getauft sind, die eines Tages ein Gebet gesprochen haben und vielleicht sogar häufig zum Gottesdienst gehen, aber sie kennen Jesus nicht und Jesus kennt sie nicht. Und sie werden eines Tages vor ihm stehen und er wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Und das musste Johannes seinen Zuhörern deutlich machen. Er fragt ihn, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entkommen werdet, nur weil ihr Dinge tut? Worauf setzt du dein Vertrauen? Darauf, dass du getauft wurdest, darauf, dass du Gemeindemitglied bist, darauf, dass du vielleicht ein bisschen besseres Leben als andere führst? Das will Gott nicht. Wisst ihr, was Gott will? Ein zerbrochenes Herz. Ein zerbrochenes Herz. Ganz einfach. Ein zerbrochenes Herz, das zu ihm kommt und sagt, ich habe nichts zu bringen. Füll du mich. Ein zerbrochenes Herz, das voll und ganz an Christus hängt und ihm vertraut in allem, was er für uns getan hat. Darauf sollen wir unsere Hoffnung setzen. Ein klares Zeichen dafür, dass wir wirklich zu Gott gehören, ist ein zerbrochenes, verändertes Herz, das zu einem veränderten Leben führt. Und deshalb, ausgehend von diesem Text, frage ich dich jetzt nochmal, hast du ein zerbrochenes Herz über deine Sünde? Gibt es Momente in deinem Alltag, in deiner Woche, in denen du innerlich zerbrochen bist, weil du merkst, dass du wieder einmal von Gottes Weg abgekommen bist und es dir einfach nur wehtut? Gibt es Buße in deinem Leben? Diese Momente, wo du immer wieder umkehrst? Denn das, was Martin Luther gesagt hat, stimmt. Das ganze Leben des Christen ist nur eine einzige Buße. Es ist ein immer wieder Umkehren zu Gott. Immer wieder Umkehren zu Gott. Hat Gott wirklich dein Herz für sich gewonnen? Und sieht man das an deinen Entscheidungen, deinen Prioritäten, deiner Lebensführung, deinem Umgang mit Menschen? Und ob du das in diesem Moment jetzt so siehst oder nicht, das hier ist eine wirklich gute Nachricht für dich und mich. Auch wenn sie herausfordernd ist, denn die unterschwellige Botschaft ist, um zu Gottes Reich dazuzugehören, muss man nicht stark sein. Sondern man muss ein zerbrochenes Herz haben. Wir brauchen nicht aus eigener Kraft stark, gerecht und heilig sein, was wir sowieso nicht schaffen können. Das Reich Gottes gehört nicht den Starken und Selbstgerechten. Es gehört denen, die mit zerbrochenen Herzen und leeren Händen vor dem König der Könige stehen und sagen, ich habe nichts zu bringen. Füll du meine Hände. Gott sucht zerbrochene Herzen, um sie mit seiner Liebe, seiner Herrlichkeit und der Sehnsucht nach seinem Reich zu füllen. Gottes Reich ist das Reich der Schwachen, die einem allmächtigen König folgen. Es ist das Reich der Kleinen, die dem größten Herrscher gehören. Und es ist das Reich der Zerbrochenen und Armen, die am Tisch des reichsten Hirten versorgt werden. Die Kraft und Stärke von Gottes Reich liegt nicht bei denen, die dazugehören, sondern voll und ganz in den Händen dessen, der in den Schwachen mächtig ist. Gott baut sein Reich mit zerbrochenen Herzen. Er baut es mit Menschen, die ein verändertes Herz haben, das zu einem veränderten Leben führt. Es sind Menschen, die immer wieder fragen, Herr, was soll ich tun? Weil der König, über den Johannes hier spricht, ihr König geworden ist. Und vielleicht tut dir das im Moment jetzt irgendwie auch weh, weil du merkst, okay, ja, ich mache mir vielleicht teilweise wirklich selber etwas vor. Dann ist es gut, dass du heute hier bist. Weil Jesus da ist, der König der Könige, der da ist, um dein Herz zu heilen, dein zerbrochenes Herz. Und vor ihm kannst du nichts verstecken und brauchst auch nichts verstecken. Du kannst so zu ihm kommen und er wird dir Vergebung und Heilung schenken. Aber schieb das nicht weg. Schieb das nicht weg und leb nicht weiter mit deiner Hülle nach außen hin, dass alle denken, es ist eigentlich alles in Ordnung bei mir. Und in Wirklichkeit bist du weit weg von Gott. Bitte bleib nicht dort stehen. Und Johannes lenkt unsere Augen jetzt auf diesen König, den er ankündigte. In C.S. Lewis' Chroniken von Narnia liegt die gesamte Welt unter einem großen Fluch, geknechtet durch eine böse Macht. Aber die Bewohner von diesem Land haben Hoffnung, weil es eine alte Prophezeiung gibt, die eine große Rettung durch den König Aslan verheißt. Und über diese Prophezeiung kommen die Kinder Lucy, Susan und Peter ins Gespräch mit Herrn und Frau Biber. Und sie wollen wissen, wer dieser Aslan ist. Und dann fragt Susan, das kleine Mädchen, ist er ein Mensch? Und Herr Biber reagiert fast empört, Aslan ein Mensch? Natürlich nicht. Er ist der König des Waldes und der Sohn des großen Königs jenseits der Meere. Wisst ihr denn nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe. Aslan ist der Löwe. Susan erschauderte. Ich dachte, er wäre ein Mensch. Ist er denn harmlos? Ich hätte ziemlich Angst, einem Löwen gegenüberzutreten. Du wirst Angst haben, Liebes. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie schlottern, dann entweder, weil er ziemlich tapfer oder einfach nur dumm ist. Dann ist er also nicht harmlos. Harmlos? Wer hat etwas von harmlos gesagt? Hörst du nicht, was ich sage? Natürlich ist er nicht harmlos. Aber er ist gut. Er ist der König. Lewis hat mit dieser Geschichte etwas zum Ausdruck gebracht, was unglaublich wichtig ist für unser Gottesverständnis. Ein König nämlich, dass wir einen König haben, der gleichermaßen gut und zu fürchten ist, der liebevoll und gerecht ist. Johannes' Zuhörer kamen zu ihm und waren sich nicht so richtig sicher, was sie von ihm halten sollen. Sie dachten, er wäre der Christus. Aber Johannes verneint dies und sagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Und ich finde Johannes' Art hier in den Versen 15 bis 18 sehr beeindruckend, wie er Jesus beschreibt und wie er sich selbst beschreibt. Er sagt hier, ich taufe mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich. Und ich bin nicht würdig, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes war unglaublich demütig, ihm war die Größe Jesu wirklich bewusst. Ich bin nicht würdig, den Riemen von Sandalen zu lösen, war für die Sklaven der Sklaven. Das war ihr Dienst. Für die niedrigsten Sklaven. Und Johannes sagt, ich bin nicht mal dazu würdig. Wenn ich mich mit ihm vergleiche. So eine Sicht hatte er von Jesus. Mit anderen Worten sagte er, der König, der bald kommen wird, ist unvergleichlich groß. Er ist eine ganz andere Kategorie. Er steht über allen Dingen und ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich finde, es ist ein Vorbild für unsere Haltung im Dienst. Es geht darum, Jesus in den Vordergrund zu stellen. Aber Johannes sagt nicht nur, dass Jesus viel größer und stärker ist, er erklärt seinen Zuhörern auch, dass Jesus ganz besonders mächtig ist. Ja, dass er der König ist, der kommen wird, um sein Volk zu sammeln und die Menschen, die nicht an ihn glauben, zu richten. Das sagt er in Vers 16. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Herr Johannes gebraucht hier Bilder. Er redet von einer zweifachen Taufe und von einem Landwirt, der den Weizen sammelt und die Spreu verbrennt. Und was er damit deutlich machen will, ist ganz einfach. Jesus ist der König, den er ankündigt. Und dieser König wird sein Volk sammeln. Das heißt, er wird sie mit Geist taufen und er wird die mit Feuer taufen, die nicht zu ihm gehören. Fälschlicherweise wird manchmal gedacht, dass Geist und Feuer das Gleiche wäre. Nein, in der biblischen Endzeitlehre, in der biblischen Eschatologie steht Feuer für Gericht. Und wenn Jesus kommt, um die einen mit dem Geist zu taufen und die anderen mit dem Feuer, bedeutet es ganz einfach, dass Christus kommt, um die einen zu sammeln für sich, sein Volk, und die anderen zu richten. Das ist der König, den er ankündigt. Johannes erklärt dieses Bild ja nachher selber, dann in Vers 17, wo er sagt, dass dieser Landwirt die Spreu verbrennt mit unauslöschlichem Feuer. Was für ein Bild gibt uns Johannes hier von Jesus? Ich glaube, es ist ein Bild, das uns herausfordert. Das uns schwerfällt, das wir auch erstmal schlucken müssen. Es ist nämlich das Bild von einem allmächtigen König mit einem unaufhaltsamen Reich, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Der auf der einen Seite souverän sein Volk sammelt und auf der anderen Seite souverän die Welt richtet. Es ist das Bild eines Königs, dessen Anspruch und Macht wir uns nicht entziehen können. Und vielleicht müssen wir das in unserer so individualistisch geprägten Welt immer wieder vor Augen halten. Jesus ist keine vorgeschlagene Option von Gott, die wir uns aussuchen können. Er ist der eine König, der Anspruch auf unser Leben und unser Herz hat, weil er der Schöpfer ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gern einen harmlosen Jesus hätten. Ich selbst auch. Ein Jesus, der uns und unser Herz und unser Leben niemals in Frage stellt. Ein Jesus, der nie Richter ist, sondern eine Form von Liebe annimmt, die uns in unserem Dasein akzeptiert und toleriert. Aber damit verdrängen wir die Realität. Ja, Jesus ist ein König voller Liebe, voller Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Mitleid für die, die verloren gehen. Aber er ist eben auch der allmächtige König voller Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ja, er ist das Lamm, das Gott aus Liebe geopfert hat. Aber er ist auch der Löwe von Juda, der alle Macht in seinen Händen hält. Er ist gut, aber er ist nicht harmlos. Er ist der Löwe, in dessen Schatten wir als seine Nachfolger vollkommen sicher sind. Aber er ist auch der Löwe, bei dessen Brüllen alle Feinde Gottes zurückweichen. Und deswegen, Geschwister, es ist wunderbar, in den Händen dieses Königs zu ruhen, wenn man zu ihm gehört. Aber es ist schrecklich, in seine Hände zu fallen, wenn man nicht zu ihm gehört. Das sagt uns der Hebräerbrief. Und die Frage, die wir am Ende uns jetzt stellen müssen, ist: Was mache ich mit diesem König, der in diese Welt gekommen ist, dem diese Welt gehört und der uns aufruft, an ihn zu glauben? Wie reagiere ich auf ihn? Und mit dieser Frage lässt uns Lukas zurück. Denn spannenderweise, die letzten beiden Verse unseres Textes gehören nicht Johannes und auch nicht Jesus, sondern Herodes. Wir gehen plötzlich wieder zurück zu den Machthabern. Und wir sehen, wie Herodes in den Versen 19 bis 20 Johannes einsperren lässt. Warum? Weil Johannes seinen Lebensstil kritisiert hat. Das gefiel ihm nicht. Und er lässt ihn einsperren, weil es ihm nicht passt. Weil er sein Königreich in Gefahr sieht. Du stellst mich in Frage, dann sperre ich dich ein. Und genau so kannst du, können wir Gottes Botschaft wegsperren für ein paar Momente, weil sie uns nicht gefällt, weil sie uns und unser Leben in Frage stellt. Vielleicht finden wir seine Botschaft anmaßend, vielleicht finden wir seine Perspektive auf uns und unser Herz völlig übertrieben. Viele Menschen entscheiden sich deshalb wie Herodes gegen Gottes Reich. Sie wollen selbst Könige ihres Lebens sein. Sie bauen ihre eigenen Königreiche und greifen damit Gottes rechtmäßigen Platz an. Und das ist im Endeffekt die Sünde, die uns von Gott trennt und die wir nicht von selbst loswerden. Mein lieber Freund, egal wie dein persönliches Königreich aussieht, wie viel Freude und Glück es dir jetzt gerade auch bereitet, dieses Königreich wird eines Tages zu Ende gehen. Und du wirst mit leeren Händen vor deinem Schöpfer stehen und dann erkennen, dass er Wirklichkeit ist und dass er alle Macht in seinen Händen hat. Und ich hoffe deshalb so sehr, dass du zu dem zurückkehrst, der dich gemacht hat. Und lass mich dir deshalb eine Sache über meinen König Jesus erzählen. Er ist nicht nur ein König voller Macht, sondern er ist auch ein König voller Liebe. Am Ende des Lukas-Evangeliums steht dieser König, über den Johannes hier redet, umringt von Menschen. Und sie schreien ihn an. Und sie bespucken ihn. Und sie schlagen ihn. Und sie peitschen ihn aus. Und sie nehmen ihn und legen ihn auf ein Kreuz und durchbohren ihm die Hände. Und sie setzen ihm eine Krone auf aus Dornen und machen sich lustig über ihn. Was bist du für ein König? Aber das ist mein König, der dort am Kreuz von Golgatha für meine und deine Schuld gestorben ist. Stellvertretend. Es ist nicht nur ein König voller Gerechtigkeit und Macht, es ist ein König mit einem Herzen, das für seine Schöpfung schlägt. Und der sich dort am Kreuz für uns hat hingegeben. Er hat sich dort durchbohren lassen und dort am Kreuz nahm er den ganzen Zorn des Vaters, der uns hätte treffen sollen, auf sich und schrie aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich hoffe so sehr, dass die Liebe dieses Königs dein Herz erreicht, dass es dein Herz sogar zerbricht und dass du merkst, ich brauche diesen König für mein Leben. Ich möchte nicht das Opfer meines eigenen Königreichs werden. Ich möchte zu seinem Königreich gehören. Gott segne dich. Amen.